MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, für diese Ausgabe des MenaWatch Talks. Diesmal geht es um ein, ja, wie immer unerfreuliches Thema. Es geht um die weltweite Welle des Antisemitismus und um diesen Irrsinn, der sich in unzähligen Demonstrationen in etlichen Städten in Westeuropa, in den USA und so weiter seit dem Massaker vom 7. Oktober 2023 ereignet. In Debatten darüber, worin diese aktuelle Welle ihre ideologischen Grundlagen findet, ist oft das Stichwort Postkolonialismus zu hören. Und um ein besseres Verständnis davon zu erlangen, was jetzt unter diesem Postkolonialismus eigentlich zu verstehen ist, haben wir jemanden eingeladen, der sich dazu bestens äußern kann. Ingo Elbe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Privatdozent am Institut für Philosophie der Universität Oldenburg. Er hat in seiner Karriere bereits zahlreiche Veröffentlichungen getätigt. Die letzte und für uns natürlich in diesem Zusammenhang besonders wichtige ist sein Buch Antisemitismus und postkoloniale Theorie, der progressive Angriff auf Israel, Judentum und Holocaust-Erinnerung, mittlerweile schon in zweiter Auflage in Berlin erschienen. Also zu Beginn erst einmal, lieber Ingo, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns hier Rede und Antwort zu stellen.
Ja, vielen Dank.
Kurze Vorbemerkung, wir kennen uns schon seit mehreren Jahren und deswegen sind wir auch schon per Du und wir werden das jetzt auch einfach der Einfachheit halber in diesem Gespräch so beibehalten, damit das nicht irgendwie gekünstelt drüber kommt. Ja, also Postkolonialismus. Fangen wir ganz vorne mit einer sehr allgemeinen Frage an. Was ist eigentlich Postkolonialismus? Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, also postkoloniale Theorie beansprucht die Fortexistenz kolonialer Denkweisen und gesellschaftlicher Strukturen auch nach der formalen Dekolonisierung, die ja so ungefähr in den 1960er Jahren, 50er Jahren stattgefunden hat, aufzuspüren. Also die Grundthese ist, es gibt eine Kontinuität kolonialer Denkmuster im Westen und kolonialer gesellschaftlicher Strukturen. Und je nach Variante der postkolonialen Theorie sind diese Muster manchmal 2500 Jahre alt, bei Edward Said, ne, von Aischylos bis Karl Marx zum Beispiel, oder 500 Jahre alt, dann bei diesen sogenannten dekolonialen Theoretikern aus Lateinamerika. Also das ist die Grundidee, dass der Westen vor allen Dingen, man konzentriert sich eigentlich ausschließlich auf den sogenannten Westen, der auch immer so pauschal genannt wird, kontinuierliche koloniale Denk- und Verhaltensmuster fortträgt. Deswegen Postkolonialismus, also nach dem formalen Kolonialismus, bleibt das bestehen. Das ist die These.
Jetzt ist eben, wie gesagt, das oft jetzt im Zusammenhang mit diesen Demonstrationen und auch mit der antisemitischen Welle nach dem 7. Oktober 2023 zu hören. Da ist offenkundig irgendeine Art von mehr oder minder engen Zusammenhang zwischen so postkolonialen Theorien und diesem, kann's nicht anders sagen, Israel-Hass und antisemitisch zum Teil aufgeladenen Israel-Hass, der sich da Bahn bricht. Daher anfangs mal die Frage, sind alle postkolonialen Theorien sozusagen davon infiziert oder gibt es da auch sinnvolle Formen? Gibt es einen Postkolonialismus, der sich nicht in Antisemitismus und Israel-Hass äußert?
Es gibt natürlich das ist erstens eine weltweit verbreitete Strömung, muss man erstmal sagen, sehr einflussreich an vielen Universitäten inzwischen. Und man kann natürlich jetzt sagen, dass viele postkoloniale Theoretiker sich mit ganz anderen Themen beschäftigen zunächst einmal. Das heißt, dann findet man dort auch wenig zu dem Thema Israel oder Antisemitismus. Aber man kann schon sagen, dass diejenigen, die sich dazu äußern, und es werden auch immer mehr von diesen postkolonialen Theoretikern, dass die zu einem hohen Prozentsatz Israel dämonisieren und relativ ähnliche Denkmuster an den Tag legen. Sodass es gibt eine Handvoll von postkolonialen Theoretikern, die das differenzierter sehen, die haben aber kein großes Standing, die sind nicht wirklich prominent und bedeutend in diesem Spektrum. Und die prominentesten Vertreter sind tatsächlich Vertreter, die Israel dämonisieren mindestens. Ja.
Das hat im Grunde schon angefangen bei dem Theoretiker, der als der, kann man sagen, ideologische Vater oder gedankliche Vater des Postkolonialismus gilt, bei Edward Said und seinem Buch Orientalismus, nicht wahr?
Ja, also dieses Buch, du hast es erwähnt, ist ja von 1978, wenn man so will, das Grundlagenwerk oder eines der Grundlagen und Begründungswerke dieses Denkens. Und da findet man schon ganz viele charakteristische Probleme dieses Ansatzes, die ich übrigens auch jenseits der Frage von Antisemitismus und Israel sehe. Aber zum Beispiel seine Grundthese ist ja die, dass der Westen, wie er es nennt, sich konstituiert und sich also seine eigene Identität findet in der Geschichte, indem er sich von einem herabgewürdigten, erfundenen anderen abgrenzt. Das nennt man dann später das sogenannte Othering. Und dieses andere ist dann in seinem Falle der sogenannte Orient, also der für ihn als eine imperiale Erfindung des Westens gilt, mit dem der Westen sich selber als fortschrittlich, individualistisch und rational dastehen lässt und den sogenannten Orient als rückschrittlich, kollektivistisch und irrational und eben auch herrschaftsbedürftig. Das ist die Grundthese und das zentrale Problem, und das ist dann sozusagen stilbildend für die postkoloniale Theorie, ist, dass Said dieses Denken im Grunde genommen wie eine Schablone verwendet und eben auch auf das Thema Antisemitismus und auch später dann Israel anwendet und damit verschiedene Probleme einhergehen. Also das erste Problem ist, dass er keine wirkliche Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Rassismus macht, Rassismus gegen Araber. Er meint sogar, dass Antisemitismus Anti-Semitismus sei, also Feindschaft des christlichen weißen Westens gegen Juden und Araber gleichermaßen. Und dann die nächste These ist dann schon die, dass im Grunde genommen nach der Gründung Israels die Juden quasi die Seite gewechselt hätten auf die Seite der weißen Herrschenden und die Araber und Muslime heutzutage quasi die Juden von heute seien. Und ein zweiter Schritt, das ist dann in seinem Buch von 1979, The Question of Palestine, da vertritt er dann auch explizit die These, dass Israel auf der Eliminierung der Palästinenser als Volk, der theoretischen und praktischen Eliminierung der Palästinenser als Volk gegründet sei. Und diese zweite These, die ist dann stilbildend geworden für eine Unterströmung der postkolonialen Studien, die sogenannten Siedlerkolonialismusstudien.
Ja, das ist ein zentraler Punkt und du betonst es auch immer wieder, dass wenn jetzt im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg oder dem Krieg gegen die Hamas von Genozid die Rede ist von so vielen Seiten, dass man immer im Kopf behalten muss, die meinen Genozid in einem viel umfassenderen Sinn. Da geht es überhaupt nicht um jetzt, wie viele tausend Palästinenser gestorben sind, sondern die bloße Existenz Israels als jüdischer Staat stellt schon per Definition einen Genozid dar in dieser Theorie.
Ja. Genau, also dieser Genozidbegriff, der geht auf palästinensische nationalistische Denker der 60er Jahre zurück zum Teil schon, ist aber in diesen Siedlerkolonialismusstudien dann von Vertretern wie Patrick Wolfe oder Lorenzo Veracini, das sind so zwei führende Vertreter, dann ausgearbeitet worden. Und genau, Genozid ist nicht nur die physische Elimination einer Gruppe, also als Volk, die als Volk eliminiert werden soll oder als Kultur, sondern hier gelten alle möglichen Praktiken einer vermeintlichen oder realen Siedlergesellschaft als genozidal, weil im Grunde genommen so etwas wie ein archaisches Naturrecht eines ursprünglichen indigenen Volkes auf den Boden behauptet wird. Und damit ist jede Form von kollektiver Besiedlung von außen dann quasi Genozid, weil es diese Gesellschaft zerstören würde. Und nur um Beispiele zu nennen, was da unter Genozid gefasst wird, bei Patrick Wolfe, also der sagt zum Beispiel, also neben der physischen Elimination natürlich, gelte auch die Gewährung von Staatsbürgerschaft als Genozid oder die staatliche Förderung von Mischehen gilt ebenfalls als Genozid. Der Lorenzo Veracini hat in einem Buch sogar 26 verschiedene Formen von, wie er es nennt, eliminatorischem Transferismus, also quasi Genozid und Vertreibung, aufgelistet. Und da gelten dann auch solche Dinge wie Reiseberichte von Europäern, die in Afrika irgendwelche Stämme entdecken und die dann sagen, ja, die haben politische Organisationsweisen wie die Schweizer. Solche Sätze gelten auch als quasi genozidal, weil ja dann die Spezifik dieses Clans mit europäischen Kategorien überdeckt wird. Also dieser Begriff in der Tat ist absolut inflationär und er arbeitet mit ganz seltsamen, wenn man so will, ja, fast schon Blut- und Bodenunterstellungen, ne, dass es so eine Art archaische, ursprüngliche Gemeinschaft gäbe, die dann zerstört wird. Und es spielt auch keine Rolle, welche politische Organisationsform diese Gemeinschaft hat. Ne, das ist völlig egal. Und das wird auch meist ausgeblendet. Auch gerade in Bezug auf die Palästinenser wird es ausgeblendet. Das ist völlig egal, ob das jetzt eine patriarchale, Clan-Struktur damals war in Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist für diese vermeintlich progressiven Theoretiker dann egal. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist natürlich in Bezug auf Israel, muss dann mit allen Mitteln daran gearbeitet werden, Indigenität der Juden in diesem Gebiet zu leugnen. Und da gibt es auch eine ganze, wenn man so will, theoretische Industrie in diesen Siedlerkolonialismusstudien, die das dann mit hanebüchenden Thesen versucht zu sagen. Die Juden seien nicht indigen, die Palästinenser seien indigen. Der Lorenzo Veracini, hier einer der beiden Führenden, spricht dann zum Beispiel davon, die Palästinenser hätten ein ontologisches Verhältnis zu ihrem Boden. Also ontologisch heißt ja in der Philosophie das Sein und seine Prinzipien betreffend. Also die sind irgendwie quasi in dem Boden verwachsen, während die Juden nur ein historisches Verhältnis zu dem, zum Land Israel hätten, was also weniger legitim sei. Also mit solchen abenteuerlichen Konstruktionen arbeiten diese Theorien tatsächlich.
Wobei sowas ja dann auch schon anknüpft an so einen älteren linken Antiimperialismus von Leuten, also in Zeiten, in denen es immer geheißen hat, Israel sei ja ein zionistisches Gebilde oder wie auch immer, gar kein richtiger Staat im Gegensatz zu so richtig im Blut und Boden verbundenen Staaten. Also da gibt es ja durchaus ideologische Kontinuitäten.
Ja, genau. Also der Erfolg dieses Denkens besteht natürlich darin, dass diese Siedlerkolonialismus-Theorie, dieser ganze Postkolonialismus an diese ganz einfachen manichäischen Gut- und Böse-Denkmuster des traditionellen linken Antiimperialismus anknüpfen kann. Und da sind dann auch die Übergänge fließend tatsächlich. Und das ist so eine Art, wenn man so will, die neue, eher postmodern orientierte Linke und die alte, eher marxistisch-leninistisch orientierte Linke können sich hier einigen darauf. Israel ist der Kolonisator, die Palästinenser sind das ursprüngliche Volk, das ausgebeutet und vernichtet wird.
Sprichst also in diesem Zusammenhang von systematischen theoretischen Verzerrungen, die zustande kommen, wenn eben dieses Prinzip der Kolonialität, von dem da immer die Rede ist, auf Juden angewendet wird, auf den Zionismus angewendet wird, auf den Antisemitismus und auf die Shoah. Du hebst da ein paar Punkte hervor, die ich jetzt gerne der Reihe nach sozusagen durchgehen würde, um da ein besseres Bild zu schaffen. Der erste Punkt ist, es gibt da eigentlich keinen Antisemitismus, beziehungsweise Antisemitismus bedeutet auf jeden Fall nicht das, was man landläufig darunter versteht.
Ja, genau. Also das, ich hatte es schon erwähnt, bei Said beginnt das ja schon, dass gesagt wird, Antisemitismus sei Feindlichkeit des christlichen Westens gegen semitische Völker, im Sinne also dieser Sprachherkunft. Und da haben wir ja schon, daran knüpfen sehr viele postkoloniale Theoretiker heutzutage an. Und da haben wir natürlich schon ein zentrales Problem, dass sowas wie anti-arabischer Rassismus und Antisemitismus natürlich sehr unterschiedliche Feindbilder produzieren, was Said einfach ausblendet und auch Nachfolger oft ausblenden. Ja, der Antisemitismus, der wirft den Juden vor, hypermodern zu sein, die quasi die Fäden zu ziehen hinter Börsencrashs und Kriegen und Krisen aller Art. Also die sind eigentlich zu modern. Während jetzt Arabern oder Muslimen im anti-arabischen Rassismus vorgeworfen wird, ja eigentlich primitiv und vormodern zu sein. Und manchmal wird es denen auch gar nicht vorgeworfen, sondern die radikale nationale Rechte in Europa neidet ja auch sogar teilweise ein bisschen dem von ihnen so vorgestellten Islam diese Eigenschaften, kollektivistisch, heroisch, männlich und kriegerisch zu sein. Also die Zuschreibung gegenüber Arabern und Juden sind vollkommen andere. Das ist etwas, was da verloren geht und was natürlich ein zentrales Problem dieses postkolonialen Ansatzes ist. Er versucht, alle Phänomene in dieses Kolonialismus-Schema zu pressen. Und im Kolonialismus, im klassischen, ja, wird oft den Kolonisierten vorgeworfen, sie seien rückständig und bedürften der Herrschaft der Kolonisatoren. Aber in Bezug auf das Judentum, den Antisemitismus, ist das eben etwas, was nicht passt. Denn der Antisemitismus, der imaginiert sich ja als gegen die da oben, gegen die vermeintlich Herrschenden kämpfend. Und die gelten in gewisser Hinsicht als überlegen, zumindest als schlau, verschlagen und mit den Mechanismen der Moderne, mit den Abstraktionen verbunden. Und das ist das genaue Gegenteil von klassisch kolonialen Zuschreibungen. Also das eine ist, quasi der Jude ist hypermodern, während der Araber vormodern ist. Und diese Differenzen werden nicht gesehen. Und sie werden sogar teilweise in den postkolonialen Theorien selber reproduziert. Also wenn dann gesagt wird, wie Said es ja auch schon selber andeutete, na ja, so bis 1945 waren die Juden vielleicht weniger als weiß, wie es manchmal behauptet wird, seien rassistisch unterdrückt gewesen. Aber dann mit Israel oder ihrem Aufstieg in den gesellschaftlichen Verhältnissen seien sie dann weiß geworden oder ins Herz der Dominanzmechanismen des Westens eingedrungen, wie Enzo Traverso das behauptet. Und das reproduziert, ist zumindest anschlussfähig an klassische antisemitische Muster vom privilegierten, herrschenden Juden. Also das ist ein erster zentraler Punkt, der hier problematisch ist.
Wozu führt das, wenn nun vom Holocaust die Rede ist? Also was der Holocaust ist ja, also zumindest so wie es zumindest jetzt in den 70er, seit den 70er Jahren sich doch halbwegs durchgesetzt hat, ein Verbrechen, das einfach nicht ein Verbrechen wie viele andere auch ist, sondern tatsächlich ein singuläres oder präzedenzloses Verbrechen. Das sehen postkoloniale Theoretiker völlig anders, nehme ich an.
Ja, genau. Also dieser Schematismus oder dieses Schablonendenken geht dann auch auf den Holocaust über. Wer jetzt keinen Begriff von Antisemitismus hat, kann auch keinen Begriff vom Holocaust entwickeln. Und es gibt dann verschiedenste Varianten des Versuchs, den Holocaust als eine Art Kolonialverbrechen von Weißen an Weißen oder an nicht so ganz Weißen, weil noch rassistisch diskriminierten Juden zu begreifen. Und das ist im Grunde genommen die Grundthese. Der Holocaust ist eine Variante eines Kolonialverbrechens. Und insofern gibt es da auch keine Spezifik. Und ja, wenn man jetzt vom Singularitäts- oder Präzedenzlosigkeitsbegriff des Holocaust ausgeht, dann kann man ja sagen, warum ist der Holocaust präzedenzlos? Weil er die totale, globale und erlösungsantisemitisch motivierte Vernichtung aller als Juden markierter Individuen intendiert hat und auch sehr konsequent praktiziert hat. Und das unabhängig von irgendwelchen geopolitischen, ökonomischen oder bevölkerungspolitischen Rationalitätskriterien. Also es war ja nicht so, dass Juden ein Territorium gehabt hätten, das die Nazis erobert hätten und sich hätten einverleiben wollten oder dass die Juden ausgebeutet werden sollten. Primär. Nein, sie sollten vernichtet werden, und zwar Juden, auch die Juden des Deutschen Reiches sollten vernichtet werden, weil sie als die Strippenzieher hinter allen inneren Konflikten der modernen Gesellschaften galten. Und wenn man die Juden totschlägt, dann werden diese Konflikte enden und eine vermeintlich natürliche Ordnung der Völker und Rassen wird sich wiederherstellen. Das war der Gedanke. Und das ist etwas völlig anderes als im Kolonialismus, wo es auch durchaus große Vernichtungsaktionen gab. Nehmen wir das Beispiel Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika, das von Vertretern wie Jürgen Zimmerer immer so als Vorläufer quasi oder als Weg hin zu Auschwitz gedeutet wird. Und auch dort haben Historiker gezeigt, wie Jonas Kreinbaum zum Beispiel, dass keineswegs so etwas wie Vernichtungslager existiert haben. Und vor allen Dingen, dass selbst dort, wenn es wie dieser General von Trotter, der 1904 diesen Vernichtungsbefehl gegen die Herero gegeben hat, dass selbst dieser, der ja dann aufgehoben wurde vom deutschen Kaiser, dass selbst dieser Vernichtungsbefehl ja innerhalb eines faktischen Kolonialkrieges stattgefunden hat. Das heißt, die Herero haben sich gewehrt gegen ihre Kolonialisierung, haben einen Aufstand gemacht gegen die Deutschen. Und innerhalb dieses Krieges, dieses kriegerischen Konflikts um Territorium und Arbeitskraft, ist dann dieser Vernichtungsbefehl formuliert worden. Etwas Ähnliches gibt es im Holocaust gar nicht. Es gibt nicht erst eine jüdische Partisanenarmee, die dann sozusagen, wo es dann als Reaktion darauf deutsche Vernichtungsintentionen gab, sondern die waren vorher da. Das sind verschiedene radikale Differenzen zwischen Holocaust und Kolonialverbrechen. Und wenn man darauf hinweist, dann wird ganz oft gesagt, na ja, das sei Haarspalterei oder es wird einfach überhaupt nicht gesehen, diese Spezifik. Da gibt es dann verschiedenste Theorietraditionen, auf die da zurückgegriffen wird. Auch ganz abenteuerliche, die direkt an Said anknüpfen. Dann wird dann zum Beispiel behauptet, die Juden seien in Auschwitz als Muslime ermordet worden. Gilt Anijar, der postkoloniale Theoretiker, behauptet das, weil es dieses merkwürdige Wort Muselmann gibt, also für die ausgezehrten Gestalten dieser Lagerjargon in Auschwitz. Und dann wird aus diesem Wort dann ein semantischer Gehalt Muslim herausgezaubert. Also das sind die abenteuerlichsten Geschichten, die da stattfinden. Genau, aber hier wird versucht, eben die Spezifik des Holocaust wegzudeuten und dann reiht sich der Holocaust eben ein in die große Tradition und große Geschichte der westlichen Kolonialverbrechen und ist vielleicht ein bisschen extremerer Massenmord als die anderen, aber sonst auch nichts.
Und damit verbunden ist ja dann immer die Behauptung, man müsse das Gedenken an den Holocaust sozusagen in den Hintergrund stellen, weil dadurch das Gedenken an andere Verbrechen, die irgendwo anders begangen würden, verdeckt würde oder in den Hintergrund gedrängt würde. Das ist ein Argument, das habe ich überhaupt noch nie verstanden. Warum soll ein Gedenken an den Holocaust notwendigerweise dazu führen, dass Gedenken an koloniale Verbrechen ausgeblendet wird?
Genau, das zeigt schon, das ist ja die eine der Grundthesen dieser sogenannten multidirektionalen Erinnerung von Michael Rothberg und anderen. Da zeigt sich schon, in welche politische Stoßrichtung dieser ganze Diskurs geht. Denn es ist ja überhaupt nichts auszusetzen daran, an Kolonialverbrechen des Westens zu erinnern. Nur eine kleine Klammer, ja. Allerdings sollte man auch nicht nur die Kolonialverbrechen des Westens thematisieren, sondern auch die Kolonialverbrechen nicht westlicher Gesellschaften. Und da haben wir schon beim postkolonialen Denken ein großes Problem. Der hat nämlich so einen sehr starken blinden Fleck bei den nicht westlichen Gesellschaften, was das betrifft. Also ich nenne das negativen Eurozentrismus. Man schaut sich eigentlich nur an, was der Westen an Verbrechen begangen hat und vertritt im Grunde genommen die These, der Westen ist der Schuldige für die Übel der ganzen Welt, während man sich sowas wie islamische Sklaverei oder ähnliches dann nicht anschaut oder das unter ferner Liefen maximal läuft. Also das ist sozusagen schon mal der eine Punkt. Und in welche Richtung das läuft, ist dann natürlich klar, zu sagen, der Holocaust, der deckt hier alles zu. Vor allen Dingen in Deutschland und in den USA und in Israel. Und da würde ich auch sagen, dass die politische Motivation dieses ganzen Diskurses, wie Sibylle Steinbacher, die Historikerin, schon sehr treffend festgestellt hat, eigentlich immer anti-israelisch ist. Ne? Es soll sozusagen darauf hinauslaufen, wenn es kein spezifisch schlimmes Verbrechen war oder kein besonderes Verbrechen, dann brauchen wir auch nicht Israel als besonderen Staat, der die Juden schützt, weil es gibt diese Kontinuität einfach gar nicht. Im Gegenteil, Israel wird dann ja als Kolonialstaat eher in die Tradition des Holocaust gestellt von vielen Vertretern. Das ist so ein zentraler Punkt. Und vielleicht auch noch ein Aspekt, den man auch noch berücksichtigen muss. Diese These von der sogenannten kolonialen Amnesie, also dass der Westen sozusagen die eigenen Kolonialverbrechen vergessen hätte oder die nicht thematisiert würden, die halte ich inzwischen auch für ein rein strategisches Argument. Denn wenn man sich mal jetzt Museen anschaut oder wenn man sich auch die Lehre an Universitäten anschaut oder auch öffentliche Diskurse, dann ist es doch schon so, dass Kolonialverbrechen auch im Westen sehr stark sogar in vielen Gesellschaften thematisiert werden. Man kann jetzt nicht nach 20 Jahren noch wie ankommen und sagen, das würde hier gar nicht thematisiert oder es würde sogar vom Holocaust-Gedenken überdeckt. Das halte ich für abenteuerlich tatsächlich.
Ein Kollege Jan Gerber, der jetzt ein Buch über die Änderung der Erinnerung oder die Relativierung der Erinnerung an den Holocaust veröffentlicht hat, unlängst, hat ja darauf hingewiesen, dass es in etlichen deutschen Universitäten mittlerweile überhaupt keine Kurse mehr über den Holocaust gibt. Also auch diese Vorstellung, dass da überall ausschließlich über den Holocaust gesprochen würde und über andere Dinge nicht, ist halt einfach eine, die mit der Realität nur wenig zu tun hat. Aber das am Rande. Du hast es jetzt in mehreren Punkten schon angesprochen, aber auf Israel angewendet führt dieses Denken dann konsequent dazu, dass Israel einfach das größte Übel der Welt ist und als Kolonialverbrechen und so weiter und so fort vorgestellt werden muss. Das hat mit der realen Geschichte wenig zu tun, aber ist sozusagen ein notwendiges Resultat dieses Denkansatzes.
Genau, also das verläuft über verschiedene Wege, aber der eine Weg ist natürlich diese Kolonialismus-These, verbunden mit der These, die Juden seien weiß geworden und dann sind sie weiße Kolonisatoren. Der andere Weg ist dann natürlich, dass man den Zionismus generell delegitimiert als völkischen Nationalismus und der völkische Nationalismus habe ja den Holocaust geführt, insofern sei der Zionismus quasi der Erbe dieses Denkens. Manche sagen sogar quasi der Vorläufer. Also wenn der Patrick Wolf davon spricht, dass die Zionisten Goyim reine Zonen schaffen wollten, dann haben wir hier so eine Idee, dass die eigentlich vor den Nazis die Juden reine Zonen schaffen wollten, schon diesen Gedanken gehabt hätten. Und je nach Radikalitätsgrad der jeweiligen Denker geht es dann auch manchmal so weit, den Zionismus als Hitlerismus zu bezeichnen, wie der südamerikanische dekoloniale Theoretiker Ramon Grossvogel, der in Berkeley gelehrt hat, das behauptet. Er spricht vom Hitlerismus, mit dem Juden jetzt Jagd auf Palästinenser machen. Das ist eine Konsequenz dieses schablonenhaften Anwendens, dieses Denkens auf Israel, weil man den Holocaust nicht ernst nimmt, weil man den Antisemitismus nicht ernst nimmt. Vor allen Dingen auch, weil man natürlich den arabischen und islamischen Antisemitismus nicht ernst nimmt, weil die Bedrohung, die ist, erstens die Verfolgung und Diskriminierung der Juden durch, also in den islamischen Dominanzgesellschaften, die wird meist völlig weggeleugnet mit so einer Legende der friedlichen Koexistenz. Also bis die Zionisten kamen, sei alles in Ordnung gewesen oder die westlichen Länder gekommen seien, sei alles friedlich gewesen. Und dann hätte es erst einen Antagonismus gegeben zwischen Juden und Arabern. Das ist ziemlich abenteuerlich, hat mit der realen Geschichte nichts zu tun, aber das ist eine wichtige Legende, weil dann wird ja im Grunde genommen gesagt, naja, der Zionismus als vermeintlicher Kolonialismus ist die Ursache dafür, dass es dann Judenfeindlichkeit in den arabischen oder islamischen Gesellschaften gibt. Das findet man bei fast allen Theoretikern, die sich da mit dieser Thematik befassen aus dem postkolonialen Bereich, diese Legende tatsächlich.
Du hast ja diesen südamerikanischen Theoretiker erwähnt und ich finde ein Zitat so wirklich sehr aussagereich, das so aussagekräftig, das du in deinen Publikationen auch oft bringst. Das eben zeigt, wie hier einfach der Hass auf Israel oder der Hass auf ja, den Zionismus zu einer Art von Erlösungsantizionismus führt, wie man in Anlehnung an Dolf Riedl in der Bezeichnung Erlösungsantisemitismus für den Antisemitismus der Nazis das nennen könnte. Ich will das mal kurz vorlesen, weil es doch wirklich sehr prägnant ist. Der hat also geschrieben, anlässlich des Krieges jetzt gegen die Hamas: Wir befinden uns in einem zutiefst spirituellen und messianischen Moment. Entweder wir organisieren uns und beenden diese Ungerechtigkeit, also den Krieg, oder wir bewegen uns unaufhaltsam auf die Zerstörung des Lebens auf dem Planeten Erde zu. Und er setzt fort: Die Freiheit Palästinas wird den Kampf für die Bejahung des Lebens unterstützen. Der palästinensische Sieg wird die Menschheit auf eine höhere Bewusstseinsebene führen. Also da nimmt das ganze religiöse, eschatologische Ausmaße an, diese Vorstellung von Israel als dem Bösen schlechthin.
Ja, definitiv. Also als ich das gelesen habe, das ist ja Anfang 2024 erschienen auf so einer islamistischen Homepage oder auf so einer islamischen Homepage. Und da habe ich auch sofort an Stellen aus Mein Kampf bei Hitler gedacht, wo er ja auch schreibt, ne, also siegt der Jude über die Völker dieser Welt, dann wird die Erde wieder ein leerer Felsbrocken sein, der durch das Universum gleitet und so weiter. Und er sich auch im Namen des Schöpfers und des Allmächtigen, ne, da der Vorsehung dann gegen das Judentum wehrt. Das sind wirklich erschreckende Ähnlichkeiten in der Tat. Hier wird Israel, Palästina zum Zentrum, ja, quasi des Universums oder zumindest der Welt. Und wenn dort ein Sieg errungen wird, dann wird die Menschheit wieder in Harmonie und wie auch immer sich bewegen. Und das ist natürlich ein ganz klassischer Antisemitismus, der jetzt einfach auf Israel übertragen wird. Und dieser Fanatismus, der dahinter steckt, man muss sich klar machen, dieser Grossvogel ist nicht nur eine Nebenfigur, ist einer der einflussreichsten dekolonialen Theoretiker der Welt. Also so eine Unterströmung oder eine Variante der postkolonialen Denkens. Und wenn das von solchen Leuten kommt, dann ist das, ja, dann weiß man auch kaum noch, was man dazu sagen soll. Es kommt sozusagen wird ganz klar, dass wir es hier mit so einer antisemitischen Motivation möglicherweise auch zu tun haben, weil das ist ja genau der Gedanke im Antisemitismus. Die Juden müssen ermordet werden und dann wird die Welt erlöst. Das ist die letzte Konsequenz des Antisemitismus, die Nationalsozialisten ja auch praktiziert haben. Und wenn das dann wiederkehrt, jetzt in Bezug auf Israel, dann ist das nicht weniger irrational und gefährlich. Und wenn dann solche Leute an Universitäten lehren und jungen Studenten ihre Ideologie da verbreiten und denen sagen im Grunde genommen, wir befinden uns gerade in so einem apokalyptischen Endzeitkampf, ja, was soll denn aus diesen Studenten werden, wenn die das ernst nehmen? Also das ist doch eine Aufforderung zum Terror. Also anders kann ich das nicht verstehen. Und es ist zwar jetzt noch kein Massenphänomen oder so, aber es gab ja auch schon Terroranschläge und Morde an Juden und an Zionisten in den USA, explizit mit diesen, also auch aus linksradikalen Ecken. Das ist ja fatal.
Es gab ja auch unmittelbar nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober dann so Social-Media-Postings von ja so postkolonialen Aktivisten, Aktivistinnen, die geschrieben haben, sinngemäß, ja, in Bezug auf die Hamas-Verbrechen, ja, was habt ihr denn gedacht, was Dekolonisation bedeuten soll? Also die jetzt ganz explizit auch in diese Tradition stellen und sagen, ja, genau das haben wir damit gemeint und das auch in dem Sinne gefeiert haben.
Ja, also genau, das ist dieses, das wurde dann auch zur Parole auf diesen Encampments an den Universitäten, Decolonization is not a metaphor. Und das rekurriert auf einen Text aus dem Jahr 2012 von zwei dekolonialen Theoretikern, Yves Tuck und Wayne Yang, die explizit sagen, naja, die wirkliche Dekolonisierung besteht darin, dass die Indigenen ihr Land zurückerobern. Und das folgt einer Ethik der Inkommensurabilität, wie sie das nennen. Also die Siedler und die Indigenen sind nicht mit gleichem Maß messbar, moralisch gesehen. Und das, was mit den Siedlern passiert, das ist ausschließlich der künftigen Souveränität der rückerobernden Indigenen überantwortet. Und die werden niemals gleich sein. Das ist die These. Ne? Und da knüpfen dann ganz offene Dehumanisierungen der vermeintlichen Siedler an. Und wenn man in diesem Denken ist, ne, also gegen die ist jedes Mittel recht, gegen diese vermeintlichen Siedler, dann kommen wir eben auf solche Social-Media-Posts, die sagen, ja, ne, das ist doch so, das ist kein Deckchen stricken, Dekolonisierung. Ne? Wir mögen das vielleicht nicht gutheißen, aber es ist verständlich und es ist ein legitimes Mittel, die Leute zu vertreiben. Und das ist extrem weit verbreitet, bis hin zu Columbia-Profs. Ne? Joseph Massad, der hat das gefeiert, dieses Attentat der Hamas, ne? Und viele andere aus dieser Ecke. Das heißt, wir haben es hier mit einer extremen Verrohung auch des Diskurses zu tun. Und das ist nicht zufällig, sondern das ist sozusagen ein konsequentes Zu-Ende-Denken in diesem Denken angelegter Potenziale, so würde ich sagen. Das heißt nicht, dass jeder Postkoloniale so denkt, aber die Potenziale sind in diesem Diskurs angelegt und die werden von diesen Vertretern konsequent zu Ende gedacht.
Ich würde gerne am Ende unseres Gesprächs nochmal zurückkommen auf den Anfang in gewisser Hinsicht, nämlich auf Edward Said. Dem wurde ja, nachdem dieses Buch Orientalismus veröffentlicht wurde, Ende der 70er Jahre, wurde ja von etlichen Wissenschaftlerkollegen nachgewiesen, dass da einfach Unmengen von schlicht faktischen Fehlern drin sind, Behauptungen, die einfach Hanebüchen sind, dass es ganz massive interne Widersprüche gibt, Selbstwidersprüche. Also alles das, was man sagen müsste, im Grunde genommen müsste ein Buch nach so einer Kritik oder nach solchen Kritiken erledigt sein, als irgendwie respektiertes Werk. Und gleichzeitig sehen wir jetzt anhand der Sachen, die wir zuletzt besprochen haben, irgendwie zu was für Folgen das führt, zu welchen Formen der modernen, ja, Barbarei, muss man sagen, das führen kann oder zum Teil auch führt. Die Preisfrage an dem Ganzen ist dann, ja, warum ist denn das so erfolgreich? Also warum hängen denn so viele Leute diesen postkolonialen Verirrungen an? Warum macht das so Karriere? Warum macht das den Anschein zumindest, das würden auch vor allem in westlichen Welt die Universitäten im Begriff sein, völlig von diesem Denken übernommen zu werden. Warum ist das so erfolgreich?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich kann da auch nur spekulieren. Also der eine Punkt ist natürlich, erstmal ist es legitim, den westlichen Kolonialismus, also selbstkritisch, ne, aufzuarbeiten. Dafür brauche ich aber keine postkoloniale Theorie. Man sollte ganz klar sagen, dass es eine Kolonialismusforschung und auch Kolonialismuskritik gibt, die nicht mit diesen ganzen Schablonen unbedingt arbeiten muss, die Said benutzt hat. Aber der Punkt ist natürlich, es ist hier auch ein Versprechen auf zumindest, bisschen Schulderlösung, indem man sich die Schuld selber dauerhaft gibt. Das hat der Adam Kirsch in seinem Buch über Siedlerkolonialismus sehr schön dargestellt. Also dieses, ja, der Westen ist schuld, das wird sozusagen an vielen kolonialen Verbrechen. Das ist etwas, was, indem ich es ausspreche als Westler, in Anführungsstrichen, dann auch eine gewisse, nicht vielleicht, wenn nicht Erlösung, aber doch so einen gewissen moralischen Stolz irgendwie hervorbringt. Ich bin den anderen unkritischen Westlern überlegen, auch wenn das gar keine Konsequenzen in meinem praktischen Handeln für die vermeintlichen Indigenen oder auch für das Kolonialismus hat. Die Palästinenser, die haben auch nichts davon, dass die, also nichts Positives davon, dass es diese weltweite Sympathie gibt. Also die werden eher in diesen destruktiven Denkarten da bestätigt davon. Aber das ist vielleicht ein Punkt, ne? Und es ist natürlich ein sehr einfaches Denken, auch bei Said schon. Das heißt, es ist dieser Gedanke, der Westen ist der Täter und der später dann sogenannte globale Süden ist das Opfer. Und so ist es bei Said auch. Die Zionisten sind die Täter und die Palästinenser sind die Opfer. Das ist wirklich ein ganz simples, manichäisches Gut- und Böse-Schema. Und das ist ein einfaches Denken. Und es verspricht eben, ja, das Gefühl der Schuld zumindest irgendwie einfangen zu können. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass das ja nicht zufällig so in den Ende der 1970er Jahre formuliert wurde, dieses Buch, und dann so erfolgreich wurde. Das heißt, die Linke, nicht nur die radikale Linke, aber vor allen Dingen die hat irgendwann nicht mehr an diesen Marxismus-Leninismus des Ostblocks glauben können, an die Versprechungen. Und die hat dann einen Ersatz gesucht für ihr Weltbild. Und das Tolle an diesem postkolonialen Denken war, dass man seinen eigenen Antiimperialismus mit den westlichen Ausbeutergesellschaften, die die Völker der dritten Welt ausbeuten, quasi weiter tradieren konnte und dann nur in eine eher postmodern oder literaturwissenschaftlich ausgerichtete Theorie übertragen musste. Und hinzu kommt allerdings bei Said und bei Nachfolgern vor allen Dingen dann, dass man dann kultursensibel geworden ist, wie ich es mal also ein bisschen ironisch nennen würde. Das heißt, dass man jetzt nicht alle, aber viele kulturrelativistisch wird. Es ist egal, was diese Kulturen inhaltlich für Herrschaftsorganisationen haben. Sie müssen bewahrt werden und sie müssen gegen den westlichen Ausbeuter und Vernichter und Eliminator geschützt werden. Diese Kultursensibilität, die dann zum kulturellen Relativismus führt, das ist etwas, was heute sich sehr stark dann durchgesetzt hat. Das hat natürlich nach außen hin so ein Gestus von Toleranz und dass man weltgewandt ist und den anderen akzeptiert. Aber de facto bedeutet das ja, und das tut's auch in den vielen, vielen postkolonialen Theorien, wenn auch nicht in allen, dass man dann von beispielsweise chinesischen Menschenrechten, russischen Menschenrechten oder islamischer Demokratie spricht und explizit diese Herrschaftsstrukturen, die autoritär oder totalitär sind, affirmiert, weil sie nicht westlich sind. Butler und Co., man kennt das ja, ne, dass Hezbollah und Hamas Teile der globalen progressiven Linken seien. Oder eben Walter Mignolo und Grossvogel, die dann sagen, naja, das ist sowas wie der Iran und die Houthis, also bei Grossvogel die Houthis, dann auch noch die Achse des Guten des Lebens seien. Na, das sind dann diese Bündnisse zwischen einer vermeintlich progressiven Linken und Islamisten oder autoritären Gesellschaften. Und das ist dann der letzte Punkt, den ich noch als Hinweis auf den Erfolg liefern könnte. Es ist ja de facto so, dass die bipolare Weltordnung oder die unipolare Weltordnung, die kurzzeitige mit den USA als Hegemon, nicht mehr existiert, sondern wir haben tatsächlich einen Aufstieg einer multipolaren Weltordnung mit großen regionalen Machtblöcken wie Russland, wie China, wie Iran beispielsweise. Und das ist also, wenn ich dann eine Theorie habe, die das affirmiert, dann ist das ja sozusagen, hat das einen Wirklichkeitsgehalt. Es ist wirklich so, dass das große Mächte werden, mehr oder weniger, die dann auch den Westen herausfordern. Und insofern ist das wirklichkeitsadäquat, dieser Diskurs, wenn er auch natürlich unkritisch gegenüber diesem Aufstieg ist. Also das wären so verschiedene Motive, wo ich sagen würde, dass er kann erklären, warum das so erfolgreich ist. Aber es kann natürlich für mich nicht erklären, warum jetzt ein ganzer Wissenschaftsbetrieb, zumindest große Teile in den Humanities, dem so unkritisch auf den Leim gehen. Das ist wirklich erschütternd und da muss man auch von einem Selbstmord des Westens tatsächlich sprechen, auch im akademischen Bereich, was da stattfindet. Und zwar einer, der auch ganz explizit, also bei Said schon, ne, er wurde ja dann sehr, du sagtest, sehr stark kritisiert, das Buch ist voller methodischer Fehler und Widersprüche. Er blendet ganze Traditionen des Orientalismus aus, die nicht in seine These reinpassen und so weiter. Und dann sagt er ja einfach in dem Nachwort, sagt er dann, naja, aber ich nehme mir ein Recht auf Unstimmigkeit heraus. Ein Recht auf Unstimmigkeit, weil es geht ja quasi um die gute politische Sache. Und das zeigt schon diesen aktivistischen Primat in diesem Denken auch. Es geht darum, die Welt gut zu machen. Und dann nimmt man sich auch manchmal, scheint das durch diese Texte hindurch, nimmt man sich dann einfach das Recht, die Welt dann auch ein bisschen umzudeuten, neu zu framen. Und dann zum Beispiel den Holocaust umzuinterpretieren, damit man ein großes antirassistisches Bündnis gegen den nationalen rassistischen Westen schmieden kann. Das ist, glaube ich, auch sehr attraktiv für Leute, die denken, jetzt muss ich mal was tun. Und dann wird dieser Aktivismus da aktiviert.
Du sagst sehr zu Recht, dass es in gewisser Hinsicht ein sehr einfaches Denken ist oder ein sehr, sehr nach einfachen Schemen ablaufendes Denken ist. Ich möchte hinzufügen, vielleicht, also Das stimmt natürlich. Es ist was aber mit diesem jargonbeladenen Begriffsgeklapper, mit dem das einhergeht, ist es alles andere als einfach zu lesen. Also das ist ja unaushaltbar, die Lektüre dieser Texte, rein von der Sprache und von diesen Formeln, die da unablässig wiederholt werden. Also so gesehen ist es alles andere als einfach, was die produzieren.
Das stimmt, ja. Also das hat auch damit zu tun, dass postmodernes Denken von Derrida über Foucault bis Nietzsche Pate stand dann für diese kulturalistische Wende in dieser antiimperialistischen Linken. Es ist auch so, dass durchaus manchmal Komplexitäten betont werden, beispielsweise bei diesem Begriff der Hybridität, ne? Also dass es nicht mehr reine indigene Identitäten gibt, sondern dass die sich vermischen mit westlichen und so weiter. Das gibt es auch schon alles. Aber letztlich läuft es doch dann auch darauf hinaus, dass wir eine einfache Message haben. Also diese Siedlerkolonialismusstudien sind für mich so der Inbegriff dessen, was dann dabei rauskommt. Also dass man plötzlich mit Indigenitätsbegriffen arbeitet, und das ist ja auch meine These, die dann auch offen eben für Antisemitismus sind. Auf der einen Seite haben wir den kulturzerstörenden, individualistischen, hyperrationalistischen, gefräßigen, materialistischen Westen und auf der anderen Seite die gemeinschafts- und naturverbundenen indigenen Völker, die dann zerstört werden von diesem Westen. Und hier haben wir, kann man auch eine okzidentalistische Sichtweise des Westens sehen, also eine essentialistische Verdammung des Westens als inhärent böse. Und wenn man dann, wenn man das sieht, dann kann man sagen, okay, aber was wurde den Juden eigentlich im modernen Antisemitismus immer vorgeworfen? Es wurde ihnen vorgeworfen, ewige Wanderer, kulturzerstörende und völkerzerstörende Individualisten und egoistische Ausbeuter zu sein. Das heißt, wir haben hier über diese Verdammung des Westens, über diese irrationalistische Verdammung des Westens, die weit über eine Kritik westlichen Kolonialismus hinausgeht, eine offene Flanke für antisemitische Stereotype. Und da haben wir dann sozusagen eine inhärent theoretische Verbindung, die da geschaffen wird. Man muss diesen Weg nicht gehen, auch nicht als postkolonialer Theoretiker, aber es ist ein Potenzial, das in der Theorie selbst angelegt ist. Und da möchte ich mich auch nochmal hier explizit gegen Sebastian Konrad wehren, der jetzt neulich im Merkur so einen ziemlich schwachen Text, wie ich finde, zu dem Thema geschrieben hat, also zur Verteidigung der postkolonialen Studien, wo er meint, da würde ja niemals systematisch versucht, die systematischen Verbindungen zwischen Antisemitismus und dem postkolonialen Denken aufzuzeigen. Ich glaube, er kann mein Buch nicht gelesen haben. Er zitiert einen Halbsatz und das war's. Weil das versuche ich in dem ganzen Buch zu zeigen. Das sind nicht einfach nur zufällige individuelle Ausrutscher, also seltsamerweise der weltweit prominentesten Vertreter dieses Denkens, ne? Also nicht irgendwelche Randfiguren, sondern das ist ein Potenzial, das da angelegt ist. Und dass man, wenn man denn daran festhalten will, an diesem Denken, dann müsste dieses Denken grundlegend sich selbstkritisch reformieren. Und dafür sehe ich tatsächlich kein Potenzial. Ich sehe gerade nach dem 7. Oktober in den ganzen Feuilleton-Debatten und sehe ich eher eine reine Abwehrstrategie. Ne? Man leugnet, man verharmlost, man versucht mit den abenteuerlichsten Mitteln zu zeigen, dass diese Vorwürfe unberechtigt seien. Und das ist kein guter Weg. Das ist vor allen Dingen kein gutes Zeichen für eine vermeintlich selbstkritische Linke, ne? Dass hier die Kritik völlig, also gar nicht aufgenommen wird und einfach sozusagen ignoriert wird oder umgedeutet wird. Und das ist das, was leider passiert. Man kann es natürlich auch verstehen. Ne? Diese Leute haben ihre ganze Karriere und teilweise auch ihre Identität auf diesem Denken basiert. Aber das sollte zumindest bei den Studenten dann anders werden. Ich bin da aber skeptisch. Ich glaube, dass wir selbst in Deutschland noch nicht mal auf dem Höhepunkt des Einflusses dieses Denkens sind. Das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher noch ansteigen, der Einfluss.
Nicht gerade optimistisch stimmenden Ausblick können wir das Gespräch auch beenden. Lieber Ingo, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke, es war eine sehr aufschlussreiche, knapp halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Also vielen Dank. An Sie, liebe Zuschauer, noch der Hinweis, wir werden versuchen, in der Beschreibung dieses Videos auf YouTube zumindest einige der Bücher zu nennen, auf die Ingo hingewiesen hat in diesem Gespräch, falls das Interesse da besteht, das da irgendwie noch zu vertiefen. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, der Appell, falls Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie gerne ein Like oder ein Abonnement für uns dabei herausschauen. Das hilft natürlich uns und dem im Umgang mit dem YouTube-Algorithmus deutlich weiter. Ansonsten herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.